Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Politik, Medizin manchmal, Kultur manchmal, aber auch viel Wirtschaft. Und um das geht es heute, weil das ist schon ein bisschen das, was in der heutigen Zeit uns bewegt. Wie geht es weiter in der Schweiz? Wie geht es weiter in den Regionen sogar in der Schweiz? Sind die Abstimmungen, die in Zukunft stattfinden, eigentlich immer noch so Molochen, wo man Geld ausgibt, das man gar nicht hat? Was macht eigentlich der Trump mit uns? Bleiben die 39%? Wie kommt das überhaupt stand? Und da bin ich natürlich immer froh, wenn mein Gegenüber einen ist, der wirklich zutiefst in der Materie drin ist. Er schreibt darüber, er liest darüber täglich, wöchentlich, monatlich. Er kommt, es kann ja fast nicht anders sein, aus Zürich, weil dort wird ja unser Wirtschaftsgeschehen gemacht. Er ist Chefredakteur der Handelszeitung. Er heisst Markus Diem Meyer oder Diem Meyer. Und er ist heute dazu da, uns endlich mal die Wahrheit zu sagen, wie geht es der Schweizer Wirtschaft in den nächsten Monaten. Herzlich willkommen, Markus Diem Meyer.
Herzlichen Dank.
Wieso eigentlich ein Doppelname? Also ich könnte es noch vorstellen, wenn man Meyer heisst, dass man Diem hinterher hängt, oder? Ja. Aber wenn man Diem heisst und oder Meyer herhängen?
Nein, es ist, ich habe mal Markus Meyer geheissen. Und bei dann, als ich geheiratet habe, habe ich dann das Diem vorgenommen von meiner Ex-Frau. Das ist Geschichte. Und das habe ich dann, dann habe ich als Journalist schon so geschafft, Jahre. Und auch als wir uns dann irgendwann getrennt haben, habe ich den Namen behalten, weil ich einfach mit dem schon unterwegs war.
Und was steht im Pass denn?
Markus Diem, den habe ich behalten.
Also Sie haben wirklich geändert?
Ja, genau.
Ist das schwierig? Heute kann man ja, wenn man das Geschlecht wechselt, habe ich gehört, zahlt man 75 Franken und geht aufs Amt und dann ist man nachher Frau oder Mann. Ist das bei Ihnen auch so einfach gegangen?
Es ist sehr einfach gegangen, ja. Also ich hatte den Namen ja gehabt, durch die Hochzeit. Dann haben wir es auch führen genommen. Ich musste damals eine Begründung schreiben. Aber die Begründung, also um den Namen von der Frau übernehmen. Und die Begründung war aber relativ simpel. Ich konnte einfach einen Zweizeiler aus Gleichberechtigung und dann ist das erledigt.
Also auch Kinder, Diem? Oder wie heissen Kinder?
Ja, Kinder heissen Diem.
Und ich habe ja jetzt erfahren, dass Sie eigentlich schon ein paar Mal geheiratet sind, Herr Diem. Die Kinder stammen aus der Ehe, die Diem geheissen hat, oder aus einer anderen Ehe?
Ja, die heissen alle Diem, genau. Die stammen aus der.
Und das habe ich Sie ja gefragt. Wir haben uns ja ganz kurz vor dem Gespräch getroffen. Und ich habe Sie gefragt, wieso Sie Leute, oder Männer, sage ich jetzt mal, die intelligent sind, Hochschulabschlüsse haben, in einer absolut wichtigen Position stehen, plötzlich mehrfach verheiratet. Hat das etwas mit Stress zu tun, dass man nie daheim ist? Oder ist man so beschäftigt mit der Wirtschaft, dass man eigentlich private Schätzung gar nicht mehr so richtig machen.
Nein, ich glaube, das hat so keinen sättigen Zusammenhang. Ich meine, das Leben spielt, das ist ja jetzt nicht. Ich bin alt, ich bin jetzt 62 und in diesen vielen Jahren haben sich halt verschiedene Sachen so ergeben. Das wäre sicher nicht der Plan gewesen und ist sicher nicht eine rationale Strategie von Anfang an. Das sind Situationen im Leben gewesen, die sich so ergeben haben.
Scheidungen sind auch immer teuer. Und jetzt reden wir wieder über Ökonomie. Also ökonomisch ist das ja eine Katastrophe.
Ja, eben. Darum habe ich gesagt, das sind nicht Sachen, die man so plant von Anfang an, wie sich dann entwickeln, die Beziehungen. Ja, Beziehungen und oft im Leben laufen eben Sachen nicht ganz so rational. Wenn man es so könnte planen, hätte man es ja wahrscheinlich nicht so gemacht.
Aber es kann sein, dass es auch das fünfte oder sechste Mal noch gibt?
Ja, das hoffe ich nicht. Ich setze sicher nicht drauf. Wie gesagt, keine von diesen Sachen, ich habe nie irgendjemanden kennengelernt, wie wahrscheinlich die meisten Leute nicht, die am Anfang schon denken, ja, das wird dann zu Ende gehen und irgendwie werden wir müssen weiter planen. Also die Vorstellung vom Lebensabschnittspartner hat mich nie überzeugt, auch wenn es am Schluss teilweise auf das rausgelaufen ist.
Da gibt es ja die herzige Bezeichnung vom Laptop, oder? Ja. Und der Lab-Flop, oder? Ja. Also der Lebensabschnittspartner top und der Flop. Ja. Also, jetzt gehen wir ein bisschen zur Handelszeitung über. Als Chefredakteur der Handelszeitung wird man da erkannt. Weiss man, dass der Markus Diem Meyer Chefredakteur der Handelszeitung ist?
Ich habe das Gefühl, dort, wo wir es wollen, werden wir erkannt. Wir sind sicher nicht ein soll ich sagen, Household Name für irgendwie irgendjemanden, der sich für andere Themen interessiert. Aber im Wirtschaftsbereich werden wir das. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn ich mit Leuten aus Managementstufen rede, die kennen mich, die kennen vor allem auch die Handelszeitung und sind auch sehr interessiert, mit uns im Gespräch zu sein und mit uns zusammen zu arbeiten.
Es gibt Handelszeitung, es gibt Finanz und Wirtschaft, es gibt den Market von der NZZ, es gibt das Cash immer noch, oder, wo rauskommt, es gibt Bilanz. Es gibt doch einige Zeitungen oder Zeitschriften, die sich analog, aber auch digital um die Wirtschaft kümmern. Wie ist die Position von der Handelszeitung in dem Kuchen?
Ich glaube, wir sind, wenn man es jetzt vergleicht, mit anderen breiter aufgestellt. Das könnte man zu jedem Einzelnen vergleichen. Ich meine, gegenüber Market und Finanz und Wirtschaft, die beiden sind sehr stark und sehr deutlich und auch konzentriert auf Kapitalmarkt. Also auf Börse, Anleihen, vor allem natürlich auch Aktien. Schauen auch, wenn sie über Unternehmen reden, in allererster Linie darauf. Bilanz ist mehr Personen, es kommt einmal im Monat raus, wir kommen zweimal im Monat raus. Und unser Anspruch ist wirklich, Wirtschaft erklären. Und zwar jetzt nicht nur für Kapitalmarkt, das haben wir auch bei uns, in Zusammenarbeit mit dem Cash, der ja auch in unserem Haus ist. Und, aber für uns ist wirklich der Anspruch, zu erklären, Hintergründe zu liefern, und auch zugänglich zu sein für alle, die sich für Wirtschaft interessieren.
Aber ist Ihre Anforderung, die Sie an sich stellen, eher die Menschen so ein bisschen generell zu orientieren, über was läuft in der Wirtschaft. Also etwas, das ich eigentlich tagesaktuell gar nicht unbedingt brauche. Also ich kann es auch weglegen, aber es macht vielleicht Spass, das zu lesen. Und der Market ist dann, wenn ich am Morgen früh aufstehe und ich will gerne investieren, jetzt in eine Nestle-Aktie oder so etwas, dann muss ich fast den Market lesen. Kann man fast sagen, für jemanden, der investiert, ist der Market absolut notwendig, damit er weiss, was läuft, weil er dem Banker nicht vertraut, oder? Dass er noch einen neutralen nebendurch hat. Und die Handelszeitung ist mehr so, ich bin eigentlich interessiert, was läuft eigentlich so in der Wirtschaft generell.
Ich glaube, das trifft es. Also, es ist ja nicht nur der Markt, eben das Cash gibt es auch noch, es gibt noch die Finanz und Wirtschaft. Ich glaube, die machen alle sehr gute Arbeit. Aber das ist wirklich der Unterschied. Wir wollen den Leuten die Wirtschaft erklären und ich habe das Gefühl, dass das auch etwas ist, wo ein grosser Bedarf da ist. Und wo sehr viele Missverständnisse dazu auch rum sind. Wo die Leute nicht wirklich verstehen, gerade im Moment. Wir haben eine verrückte Weltlage im Moment, wo die Schweiz ja immer mehr drin hineingezogen wird. Und da die Zusammenhänge zu erklären und auch mit den Leuten zu reden, die betroffen sind. Und wie geht man damit um? Mit Unternehmen auch zu reden, mit Unternehmensführerinnen und Führern zu reden. Und die Zusammenhänge zu erklären. Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, persönlich glaube ich, das machen wir gut.
Ins Haus Ringier gehört nicht nur die Handelszeitung. Wir haben es gesagt, wir haben auch eine Bilanz, die dort reingehört. Wir haben das Cash, das dort reingehört. Und was habe ich noch vergessen?
Also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele.
Aber jetzt im Wirtschaftsbereich?
Nein, das sind die drei.
Das sind die drei.
Also, und, in der Deutschschweiz muss ich noch korrigieren. Es gibt noch das BMÖ in der Westschweiz.
Und wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Dass die drei Chefredaktoren hier eigentlich miteinander ein Büro teilen? Oder sind sie eigentlich durch eine Chinese Wall getrennt?
Weder das eine noch das andere. Also wir kennen uns natürlich und wir tauschen uns auch aus. Aber wir machen nicht das Gemeinsame. Also wir teilen nicht auf, wer macht welche Geschichten. Das machen wir nicht.
Die Handelszeitung ist ja uralt. Die stammt aus dem 19. Jahrhundert. Hat, glaube ich, mal Eisenbahnzeitung geheissen. Und hat sich primär um die Ausdehnung von der Eisenbahn gekümmert. Das ist eine wirtschaftliche Grundlage damals. Olten ist ja so wichtig geworden als Verkehrsknotenpunkt. Und heute ist ja die Eisenbahn nicht mehr so wahnsinnig wichtig, die Handelszeitung im Jahr.
Ja, ich meine, der Punkt mit der Eisenbahn ist, wie soll man sagen, die künstliche Intelligenz von heute oder das Internet von heute. Oder? Also es war einfach die Technologie, gewesen, der Wirtschaftstreiber Ende 19. Jahrhundert. Die grossen Banken, also Credit Suisse, ist zur Finanzierung unter anderem von den Eisenbahnprojekten gegründet worden. Das war einfach die ganz grosse Geschichte. Und was vielleicht Parallelen ist, wir versuchen auch jetzt natürlich an den ganz grossen Entwicklungen dran zu bleiben.
Die Eisenbahnzeitung ist von zwei Männern gegründet worden. Der eine heisst Hermann von Marschall und der andere heisst Friedrich von Taur. Also sie waren beides wahrscheinlich Adlige gewesen, oder? Beide haben ein von im Namen. Weiss man etwas oder wissen Sie etwas über die Gründer?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich weiss es nicht. Ich bin jetzt, habe das auch nicht gewusst gehabt. Aber ich glaube, man muss auch die Zeit sehen. Also in die letzte Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das war die Schweiz relativ neu gewesen. Die ist ja erst gegründet worden, faktisch 1848. Und da sind natürlich die alten und neuen Strukturen noch ein bisschen ineinander reingeflossen. Aber die tatsächlich kein Details da nicht.
Die Handelszeitung hat dann verschiedene Kriege überlebt. Also den Ersten Weltkrieg überlebt, den Zweiten Weltkrieg überlebt. Hat, glaube ich, auch mal irgendeinen halben Konkurs hergelegt. Also es ist selber ein wirtschaftliches Phänomen, die Handelszeitung selber. Haben Sie schon mal einen Artikel geschrieben über die Handelszeitung selbst?
Nein, habe ich nicht. Wir haben eine Jubiläumsausgabe gehabt. Das ist gerade kurz, bevor ich Chefredakteur geworden bin. Ich glaube, es ist spannend. Also, ich meine, es ist natürlich letztlich auch nur ein Beispiel für die Entwicklung der Schweizer Medienlandschaft. Ich meine, ich finde es schon schaurig lässig, dass man nach dieser langen Zeit noch weiter existiert, was ja jetzt in der gesamten Schweizer Medienlandschaft nicht gerade für alle Blätter gilt, was in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert gegründet worden sind.
Die Handelszeitung ist heute im Ringier-Konzern inne, ist zwischenzeitlich mal einmal deutsch gesehen, nämlich ist zum Axel Springer Verlag übergekumpelt und ist dann wieder in eine Fusion mit Ringier zusammen. Und irgendwann hat Ringier gesagt, wir nehmen es über ganz. Ich glaube, Axel Springer ist nicht mehr dabei, ganz weg. Aber Axel Springer gibt es in Deutschland noch.
Ja, Axel Springer hat sich einfach da entsprechend zurückgezogen und hat den Teil verkauft. Es war aber nicht nur die Handelszeitung, es waren noch andere Blätter.
Warum hat Axel Springer in dem Fall mal in die Schweiz hineingekommen und hat gesagt, das könnte spannend sein und hat sich aber wieder müssen verabschieden?
Ja, Sie haben sich einfach strategisch sich anders wollen aufstellen. Und Ringe wollte das konzentrieren. Aber da bin ich nicht der Fachmann, wie genau die Verläufe waren. Ist auch vor meiner Zeit als Chefredakteur.
Spielt das eigentlich eine Rolle, dass Sie am Ringe-Konzern gehören? Könnten Sie auch gerade so gut irgendjemandem gehören? Oder ist das eigentlich merkbar für Sie in der täglichen Arbeit?
Ja, ich meine, man merkt es insofern, ich glaube, es ist sehr schwierig, als Zeitung allein zu existieren in der aktuellen Situation der Medien. Und der Vorteil ist, dass man da halt kann darauf zurückgreifen auf viele Dienste, die der Konzern für die einzelnen Blätter anbietet.
Wie tief ist die Verankerung jetzt in diesen Konzernen? Also haben Sie irgendwelche Auflagen? Sie müssen so und so viel 100'000 Franken Reingewinn produzieren? Oder sagt man sich, die Handelszeitung, die tut man sich einfach mal noch ein bisschen leisten?
Ich glaube, man ist stolz auf die Handelszeitung. Man hat Freude an der Handelszeitung. Das ist unser Feedback auch immer. Und auch mein erster Auftrag ist, eine gute Zeitung zu machen. Und nicht irgendwie Klicks oder spezifischen Betrag.
Gibt der Ringe-Konzern das bekannt? Wie ist der Handelszeitung rein wirtschaftlich geht? Wie viel Umsatz das sie macht und wie viele Kosten das sie hat? Oder ist das eine interne Angelegenheit?
Das ist es.
Also es ist intern?
Ja, es ist ein Familienunternehmen. Sie müssen das auch nicht.
Ja, aber Sie selber, morgen früh haben Sie nicht irgendwie ein Mail von der Ladina Heingarten und sagt, lass jetzt einmal, lieber Markus, der Umsatz in der letzten Ausgabe war ein bisschen mager gewesen. Du musst ein bisschen anders schreiben, damit ein bisschen mehr Werbung reinkommt.
Nein.
Das passiert nicht.
Also ich kenne die Zahlen natürlich, die kann ich jetzt auch nicht reden, logischerweise. Aber ich habe nicht so einen Druck, nein. Es kommt nicht irgendwie, du musst das und das jetzt publizistisch anders machen oder eine Geschichte anders schreiben, damit irgendwie die Zahlen besser werden.
Wer sind so die klassischen Werber in der Handelszeitung? Wer bringt Geld?
Ja, halt die grossen Unternehmen von der Schweiz.
Die sind die Werber, weil sie auch gerne gut dastehen wollen, also wenn sie einen Artikel schreiben. Also.
Ja, da müssen wir jetzt die fragen, aber ich denke, wir gehen als wirtschaftsinteressiertes Publikum und Unternehmen, die wollen beim wirtschaftsinteressierten Publikum sein, macht es Sinn, in der Handelszeitung zu inserieren, weil dort ist der Streuverlust auch kleiner.
2006, habe ich gelesen, ist die Handelszeitung in eine Zusammenarbeit hineingegangen mit dem Wall Street Journal. Ist das immer noch der Fall?
Nein.
Ist das fertig?
Nein,
das Wall Street Journal ist ja schon noch wichtig auf eine Art. Oder? Mhm. Weil immer wenn etwas wirklich heikel ist in der Schweiz, liest man es zuerst im Wall Street Journal. Also die ganze Geschichte über die CS-Fusion und die Problematik und dass das vom Bund jetzt wahrscheinlich arrangiert wird, ist alles über das Wall Street Journal hineingekommen. Mhm.
Gut, also die Zeit, da bin ich noch nicht bei der Handelszeitung. Ich bin schon mal bei der Handelszeitung, 2008. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das dort schon noch gegeben hat. Ich meine, der Anspruch ist, dass wir das selber machen. Also es soll nicht die Idee sein, dass man im Wall Street Journal liest, was in der Schweiz in der Wirtschaft läuft. Die Idee ist,
aber es ist schon sehr oft so, oder? Also die haben ganz heisse Stories, muss man durchlesen.
Gut, ich Also ich, wahrscheinlich, wenn man jetzt das anschaut, auf das Ende von der Credit Suisse, in denen, dort hat es ein paar Wochen gegeben, wo man tatsächlich bei den Grossen das mehr gelesen hat, also beim Wall Street Journal oder bei der FT. Das hat aber auch daran gelegen, dass, ich meine, das sind internationale Konzerne, das vergisst man vielleicht in der Schweiz schnell, man hat das Gefühl, das sind ja Schweizer Unternehmen. Das Aktionariat ist zu einem grössten Teil international. Und wenn ich dann dort das Top-Management bin und relativ schnell eine Information draussen habe, dann würde ich auch zu denen gehen. Dann sind wir halt einfach für die ganz grossen Weltsachen sind wir für die zu klein, weil sie ja auch wissen, das kann man ja nachher auch bei uns lesen, was man auch kann.
Also das heisst eigentlich, dass ein Konzern wie Nestlé oder eben eine Credit Suisse oder irgendjemand, der weltweit tätig ist, sind die Löcher eigentlich im Ausland grösser als dort, wo die Geschäftsleitung sitzt. Oder? Ich meine, CS war immerhin noch eine Schweizer Bank, mal irgendeine. Nestlé ist auch eine Schweizer. Ich sage jetzt nicht, dass dort Löcher drin sind, überhaupt nicht. Aber dass plötzlich das Wall Street Journal irgendwann auf dieser Erde einen Journalist hat, wo sie etwas erfahren, wo für uns mega wichtig ist.
Ja. Also ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt die letzten, ich glaube dort in diesen zwei Wochen um den Untergang von der Credit Suisse, ist das so gewesen, ist ja aufgefallen, dass sehr viele Sachen nicht nur nicht in der Handelssitzung, überhaupt nicht im Schweizer Medium gekommen ist, sondern wirklich zuerst steht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein generelles Muster ist, dass das immer noch so ist. Ich habe das Gefühl, die ganze Nestle-Entwicklung, da haben wir einen sehr guten Überblick, auch in den jüngsten Nummern, finde ich, haben wir einen der besten Texte zu dieser ganzen Entwicklung, wo bei der Nestlé stattgefunden hat. Also da finde ich jetzt nicht, dass wir da hinten drin sind, hinter dem Wall Street Journal.
Was mich immer wahnsinnig interessiert, ist Folgendes. Wie informiert sich ein Wirtschaftsjournalist eigentlich? Oder ist das ein Katz, der sich in den Schwanz hineinbeisst? Also der Wirtschaftsjournalist A liest der Wirtschaftsjournalist B und der B liest der A.
Ja, so sollte es natürlich nicht sein. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man Kontakt hat. Dass man, also jetzt nicht zu anderen Journalisten, sondern zu den Unternehmen. Das ist das eine. Und dass man redet mit Leuten, dass man sich austauscht mit Leuten. Das zweite ist, dass man eine Ahnung hat. Das, glaube ich, ist wichtig, dass man versteht, zum Beispiel Zahlen zu lesen und aus denen aus Entwicklungen zu erkennen. Und dass man auch eine Ahnung hat von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Sodass man eine Schlussfolgerung am Schluss ziehen aus den Sachen, die gehen. Aber selbstverständlich nicht. Es ist aber, muss ich aber ehrlicherweise sagen, das ist nicht nur bei uns nicht so. Ich glaube, kein Wirtschaftsjournalist oder keine Wirtschaftsjournalistin geht schauen, was die anderen machen und schreibt es einfach ab. Und das wär, also wenn das so ist, dann wäre das sehr schlecht. Weil man will ja selber auch.
Was sind Ihre Hauptquellen, wo Sie sich orientieren? Was ist so das, was Sie am Morgen müssen lesen oder in der Woche sagen, das ist für mich das Wichtigste, damit ich fundiert überhaupt kann? Schreiben.
Okay, also das ist jetzt ein Unterschied. Oder? Wenn ich recherchiere für etwas, dann ist es nicht das Gleiche, wie ich mich einfach informiere. Natürlich, wenn ich mich informieren will, was passiert, dann schaue ich die Agenturen an, dann schaue ich die grossen Blätter schon an. Ich will wissen, haben die etwas gesehen, wo man muss nachgehen muss, wo man muss genauer haben, wo man auch vielleicht gerade eben im Sinne von nicht abschreiben, sondern vielleicht auch findet, hä? Das ist jetzt aber interessant, dort fehlt etwas, dort muss noch mehr drin sein. Und dann geht man natürlich noch. Also ich lese tatsächlich sehr viel. Ich glaube, ich stehe früh am Morgen auf und lese sehr viele Zeitungen am Morgen früh und auch Online-Dienste, um die neuesten Entwicklungen anzuschauen. Und dann schaue ich sehr oft dann gerade auf die Originalquelle. Wenn übrigens in der Studie etwas steht, was ich spannend finde, das ist ja heute auch möglich, dann gehe ich gerade in die Studien rein und schaue, was ist da genau der Punkt. Wenn irgendeine Aussage von irgendjemandem ist, will ich das möglichst im Original haben, was ja heute auch sehr schnell und oft möglich ist, dass ich dann irgendwo einen Podcast höre oder ein Video schaue. Oder ich rufe dann auch gerade an. Oder, ja. Also, ich glaube, das ist zuerst sich informieren und dann schauen, was sind Themen, wo man muss reingehen muss.
Eine Frage. Haben Sie die Telefonnummer von Herrn Brabeck? Ex-Nestle?
Ja.
Die haben Sie. Genau, jetzt, wenn ich die hatte, hätte ich ihm angerufen. Und zwar damals, wo die Problematik aufgekommen ist mit dem WEF, mit dem Klaus Schwab. Da habe ich mir gedacht, wieso tun die alten Männer sich gegenseitig noch an diesen Stühlen um sagen, zuerst haben sie vier Beine und zuletzt haben sie nur noch ein Bein gehabt, alle zusammen, und sind am Boden gelegen. Wieso tut man etwas, nehmen wir jetzt an, der Klaus Schwab hat vielleicht tatsächlich Miete nicht zahlt oder irgendetwas, was auch immer, oder? Genau, hat einen Milliardenkonzern aufgebaut und ist das die Art und Weise, wie man mit so jemandem umgeht? Oder geht man dort und sagt, los Klaus, komm du mit mir zum Mittagessen, ich muss dir jetzt einfach sagen, das Haus, das musst du normal mieten und wir würden dir die letzten zwei Jahre das auch noch verlangen. Dafür hast du das und das zu gut, das können wir verrechnen, sind wir wieder Freunde und machen wir doch weiter, oder? Also das wäre ja nicht bösartig im Sinn, dass man etwas vertuschen will, sondern indem man nicht ein Lebenswerk zerstören will. Als ich dort gehört habe, das erste Mal von dem Ausschuss, der sich dort um Herrn Schwab gekümmert hat, habe ich gedacht, um Himmels Gottes Willen, was sind ihr eigentlich für Jungs? Katastrophen? Wieso macht ihr so etwas? Wieso könnt ihr das nicht in Freundschaft lösen? Und man hat jetzt gesehen, der Schuss ist hinten raus, der Herr Brabeck liegt jetzt am Boden und der Klaus Schwab ist wieder sich ein bisschen am Aufrappeln. Wieso macht man aus so etwas eine so eine Wahnsinnsgeschichte und tut das WEF international diskreditieren?
Also gut, ich meine, man muss sehen, was WEF ist. Oder das WEF ist, ist für die Schweiz wahnsinnig wichtig. Also auch wenn es immer viele Demonstrationen gibt, aber wir haben da jedes Jahr versammelt sich die ganze Wirtschaft und die Politelite. Ich glaube, man kann in der Schweiz, hat man immer so das Gefühl, ja, die Mächtigen, die sollen da nicht hinkommen. Aber gerade in der jetzigen Weltlage sehen wir, wie wichtig es ist, Freunde zu haben oder beziehungsweise zumindest wahrgenommen zu werden auf der Weltebene. Nicht nur als irgendwie Schmarotzer oder was man uns da alles vorwirft, meiner Ansicht nach fälschlicherweise. Darum ist natürlich die Entwicklung schon sehr intensiv gewesen. Das ist übrigens jetzt tatsächlich eine Wall Street Journal Geschichte gewesen, die das Ganze ausgelöst hat. Nämlich da hat es, ich weiß nicht mehr so weit die Details dort gehen, dort hat es Whistleblowers gehabt, die zum Wall Street Journal sind und da erzählt haben, wie schlimm der Herr Schwab da sei. Mich hat das von Anfang an nicht total überzeugt, weil ich gefunden habe, ja gut, Herr Schwab hat das aufgebaut. Das war eigentlich sein Kind, sein Ding. Was ich mir vorstellen konnte, so wie ich die letzten Ergebnisse auch interpretiere, ist, dass er den Unterschied nicht immer super scharf gemacht hat. Aber in beide Richtungen. Es ist ja sein Kind. Vielleicht hat er mal irgendwie etwas benutzt, das zum WEF gehört. Aber umgekehrt hat er Geld gar nicht verlangt, das er hätte verlangen können. Also, das ist, ich habe die Geschichte sehr tragisch
gefunden. Genau. Also es war ja der Moment gewesen, wo der Herr Brabeck mit dem Herr Schwab zusammensitzen konnte, ein Milchbüchli führen und dann gesagt, komm, jetzt machen wir da einen Strich in der Mitte und dann tun wir links, was hast du gezahlt, was du nicht hättest müssen zahlen und was haben wir dir gezahlt, was wir eigentlich ungerechtfertigt gezahlt haben. Und dann wäre vielleicht null rausgekommen. Weil das wollten wir ja auch beim Trump wir das ja auch machen, oder? Mhm. Er redet über eine Warenbilanz, also effektiv, wo Gold plötzlich drinnen ist und unsere Pharma drinnen ist, die für ihn lebenswichtig ist. Und umgekehrt tut Google und Facebook Rechnungen stellen, die direkt nach Amerika oder von mir aus nach Irland oder woher gehen, wo wir ja auch nichts davon haben, eigentlich. Er macht das Milchbüchli auch nicht, oder? Haben wir es hier einfach mit Leuten zu tun, die vergessen haben, wie das Milchbüchli funktioniert?
Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich dort nicht dabei gewesen und wir haben da die verschiedenen Geschichten. Ich glaube jetzt auch von außen und von den Leuten, die ich mit ihnen geredet habe, dass man einfach Angst bekommen hat. Oder? Da kommt das Wall Street Journal, sagt, da gibt es irgendwie Anschuldigungen bis zu irgendwie angetönt, das habe ich immer ein bisschen absurd gefunden, aber so ein bisschen angetönt bis zu sexuellen Belästigungen. Und dann hat man Angst bekommen und gedacht, ui, wenn das wirklich, aber das ist meine Einschätzung vom Ganzen, das weiss ich nicht im Detail. Dann hat man gedacht, okay, dass man jetzt da ja nicht irgendwie sich etwas zu Schulden kann, macht man jetzt eine Untersuchung und geht irgendwie noch zu einem externen Anwaltsbüro, was man ja übrigens schon mal früher gemacht hat, glaube ich, ein Jahr voran, wo dann nichts dabei rausgeschaut hat, jetzt sind die Anschuldigungen wiedergekommen, jetzt muss man. Und dass da möglicherweise Einzelne auch noch sich selber eine Position erhofft haben drin, das ist nicht auszuschliessen. Aber ich bin nicht so nah dran, um das zu können.
Bleiben wir vielleicht beim Herrn Brabeck oder bei seinen Nachfolger aktuell? Also ich rede jetzt selbstverständlich von Nestlé. Mhm. Nestlé schlittert ja auch von einer Problematik in die andere. Und die eine ist personell der Natur, dass irgendwelche Leute auf einen CEO-Posten gekieft werden, wo vermutlich die Qualität gar nicht haben, wo das Know-how und das Wissen gar nicht haben. Und trotzdem hieft man sie dorthin. Man muss sie dann loswerden, indem man auch wieder irgendwie eine Geschichte herausfindet, dass er mit einer internen Dame irgendetwas gehabt hat. Und das ist dann der Grund, wieso man ihn rausgeht. Aber Fakt ist, wenn man ja den Konzern anschaut, aktuell, dann ist durch die Rückkäufe von Aktien und die Verzettelung der Strukturen im Medizinbereich, im Foodbereich und überall her, ein Konzern steht jetzt aktuell da, wie ich ihn als Kind nicht kennengelernt habe. Mhm. Nestlé, das hat mir eigentlich die Grossmutter gesagt, lass lieber Enkel, ich will dir etwas lieb tun, ich tue dir noch ein paar Nestlé-Aktien schenken. Mhm. Heute hätte ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinem Enkel eine Nestlé-Aktie in sein Portfolio tun möchte. Ja. Was ist dort passiert?
Ja. Also ich glaube nicht, dass man den Herr Frexe, also Frex, der CEO...
Das habe ich übrigens auch nie gehört. Sagt man Fresh? Also es gibt doch ein Ding, ein Champagner, der heisst Freshne, oder?
Ja, genau.
Der hat so ein Gstinnen, oder?
Genau.
Also ich auch nie gedacht, wie sagt man das richtig? Wissen Sie es?
Ja, ich nicht, sage oder? Immer Frex. Aber
ja, das ist klar, das können Sie ja sagen. Sie schreiben ja auch noch, weil Sie müssen nicht reden.
Genau.
Genau. Also okay, gut, sorry.
Ja, ich glaube nicht, dass das eine gesuchte Geschichte war. Ich glaube, das hat er wirklich extrem ungeschickt gemacht, dass er da irgendwie die Geschichte hat mit der Frau. Das ist, glaube ich, nicht einmal der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist, dass er gelogen hat. Dass er einfach gesagt hat, das gibt es nicht, und dann hat man herausgefunden, das gibt es doch. Das ist das eine. Ich glaube nicht, dass man... Der war erst ein Jahr da. Ich glaube nicht, dass Nestlé den gerade loswerden wollte. Also, sogar wenn sie es jetzt wollen, hätten sie es nicht so schnell gemacht. Weil das ist nicht gut für Nestlé, der weitere Wechsel. Man hat nicht wirklich eine gute Nachfolgelösung. Man hat jetzt zur Not den Leiter von Nespresso dort hineingesetzt. Relativ jung, auch nicht jetzt in dieser breiten Erfahrung. Also das ist, glaube ich, das hat man nicht so will. Das ist ja, eher unglücklich.
Die Herren mit breiter Erfahrung, die haben sie überhaupt nicht gebracht. Ja, also beim Pulke geht es weitergegangen und beim Brabeck auch und so weiter. Und der Frex, oder wie er heisst, eben auch. Also vielleicht ist das gar nicht schlecht. Jung ja, und ungestüm, oder?
Ja, vielleicht. Also ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Aber eben, das eine ist, hat man den Willen aktiv loswerden, und das andere ist der Zustand von Nestlé. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, Nestlé ist in einem blöden Rang. Ich meine, das deutlichste Signal, sie haben davon geredet, die Aktien, ist natürlich der Aktienkurs. Weil der ist wirklich tief. Und man hat ja am Anfang gedacht, das liegt am Herrn Schneider. Dem hat man ja ein bisschen unter der Hand mehr oder weniger die ganze Schuld an den Fehlentwicklungen angeschoben. Das ist der vormalige CEO gewesen.
Also vom Frex, oder?
Vor dem Frex.
Aber hat man rausgefallen, oder?
Ja, offiziell ist er selber gegangen. Aber es ist, also, was man so... Es ist nicht sehr verdeckt, dass man nicht mehr glücklich ist.
Also das Nestlé-CEO geht keine Selbstständig, oder?
Ja,
also... Er sei denn, er wird so alt, dass er nicht mehr weiss, was er macht.
Nein, also die Geschichte von der Nestlé ist ja gerade umgekehrt, dass die CEOs dann irgendwann VRP wurden, also Verwaltungsratspräsidenten wurden. Dass man bei der Nestlé geht, von der Nestlé weg, ist eigentlich extrem außergewöhnlich für die Geschichte.
Oder gegangen wird,
Nestlé. Oder? Ja, oder gegangen wird erst recht, oder? Genau, also das ist, was da in den letzten drei Jahren da gelaufen ist.
Haben Sie selber Nestlé-Aktien?
Nicht direkt, aber indirekt natürlich schon.
In einem Fonds oder so?
Ja, etwas. Über Fonds oder Pensionskasse. Ich meine, das ist wahrscheinlich etwas, was den Leuten gar nicht so bewusst ist. Wenn sie irgendwo in der Schweiz breit investiert sind, sind sie mit Sicherheit in Nestlé drin. Weil Nestlé ist mit Abstand der grösste Titel an der Schweizer Börse. Ist ja auch das grösste Unternehmen in der Schweiz.
Kommen wir schnell über zu Roche.
Ja.
Also Nestlé versucht sich ja auch in dem Pharma- und Medizinbereich, was gar nicht so bekannt ist, und glaube im Hundefutterbereich auch noch gerade.
Ja.
Gehen wir schnell über zu Roche. Also die Roche irgendeinmal hat den Aktienwert am Himmel oben eine Zahl von 400 Franken oder mehr. Mhm. Und nachher ist er gekehren irgendwann bei 220 Franken, also ungefähr. Also man kann fast von einer Halbierung reden von dieser Aktie. Und die Roche ist die zweite Aktie, die meine Großmutter mir ins Depot reingelegt hätte, wenn sie Aktien gehabt hätte, oder? Also ich würde heute wirklich alt aussehen, oder? Meine Großmutter würde sich im Grab umdrehen und sagt, jetzt habe ich doch meinem lieben Enkel Nestlé und Roche hier, und beides ist die absolute Katastrophe. Was ist die Katastrophe eigentlich bei Roche?
Ja, also Roche übrigens wie bei Nestlé, das ist ein extrem wichtiger Titel im Schweizer SMI, also im Hauptindex. Die zusammen noch mit Novartis machen, ich kann es nicht mehr genau zahlen, aber ich denke mehr als 50% vom ganzen Index aus. Ich glaube, es ist halt Pharmaentwicklung. Ein Stück weit ist die Schweiz sehr erfolgreich dank Pharma geworden in den letzten 10 Jahren, also 15 Jahren. Jetzt sind sie natürlich auch noch in einer schwierigen Lage mit der Zukunft von der ganzen Auseinandersetzungen mit den USA und haben halt auch...
Wobei, das kommt jetzt erst. Also ja, genau, jetzt das, erst. Genau. Die 220 Franken waren als Taucher erreicht, ja. Lang bevor die Diskussion mit Amerika gekommen ist. Also das ist eine hausgemachte Geschichte.
Ja.
Und der jetzige Kurs ist schon wieder ein bisschen höher.
Ja.
Aber es ist klar, das ist ein riesen Damoklesschwert. Aber mich interessiert effektiv, was ist passiert, nehmen wir in den letzten 20 Jahren. Nehmen wir den Herrn Schwan, der Chef war von dieser Roche.
Ja.
Und die Roche so ein bisschen in eine Unternehmung gemacht hat, wir kaufen einfach zu. Also wir schauen, dort ist eine junge Firma, die hat ein interessantes Produkt, das kaufen wir jetzt. und die Vernachlässigung ein bisschen von der internen Forschung und der internen Entwicklung. Also das Bild von dieser Unternehmung hat sich geändert.
Ich glaube, Pharma ist ganz, das ist mir sich vielleicht gar nicht so bewusst, Pharma hängt davon ab, ob irgendein neuer Blockbuster in der Pipeline ist. Das heisst, dass man wirklich ein Medikament hat. Da reden wir jetzt nicht von den Wundmedikamenten, die man in der Apotheke kauft, sondern die verschreibungspflichtigen Krebsmedikamente, wo ja Roche sich spezialisiert hat darauf. Dort muss man einfach immer wieder etwas in der Pipeline haben. Dort hat man ein Zeit lang Patentschuss, kann sehr viel Geld verdienen. Wenn der ausläuft, muss etwas Neues rum sein. Und es ist richtig, Roche hat das gemacht. Also, ich glaube, das ist glaube Ende 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat man Genentech gekauft. Das ist ein Biotech-Unternehmen in den USA. Das war eigentlich ein grosser Erfolg gewesen, weil die sind relativ führend gewesen. Das war eine Strategie gewesen.
Die aber das hat funktioniert?
Ja, das hat funktioniert.
Das ist ja heute einer, glaube ich, immer noch von den ganz grossen Finanzerträgen.
Ja, klar. Und die bringen die Innovationen. Das ist alles, was zählt. Also bei einer Pharmafirma auf Zahlen allein schauen, bringt nicht viel. Was man dort vor allem muss schauen muss, was haben die in der Pipeline und wie erfolgreich ist es. Wenn dort irgendwie, wenn man Analystenbericht von einer Pharmafirma anschaut, dann gehen die weniger auf irgendwie eine Verschuldungssituation, außer sie sind irgendwie näher am Ende, was natürlich bei Roche sicher nicht der Fall ist. Aber dort geht man schauen, wie sind irgendwelche Medikamente in der Pipeline. Wenn dort plötzlich heisst, irgendwie in der Phase 2 zeigen sich bei einem Versuchsstoff irgendwie schlechte Nebenwirkungen, dann kann das die Aktie gerade runterhauen, weil von dem hängt alles ab.
Kann ich jetzt Nestlé und Roche kaufen, weil sie sind tief? Oder können sie noch tiefer gehen?
Also bei Nestlé hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gewusst, wie es weitergeht. Da fehlt eine klare Strategie für die Zukunft.
Also Sie würden noch nicht die Morgenbank anrufen und sagen, Nestlé-Aktie kaufen?
Nein, ich würde es jetzt nicht kaufen, ich würde es jetzt auch nicht verkaufen. Es ist einfach, man sollte ja nicht
halten.
Im Tiefpunkt. Genau, halten.
Also das ist dann, wenn man niemandem etwas weh machen will, dann sagt man halten.
Ja, ich meine, es gibt ja da die Aussage, dass die Analysten Halter schreiben, weil sie die Firma nicht hässlich machen wollen, aber eigentlich meinen, verkaufen. Aber ich würde es wirklich, ich glaube, warum soll man eine Aktie verkaufen, wenn sie so tief ist? Aber ich meine, ich würde mich nie behaften und ich wage nicht, Aktientipps zu geben, weil das, wenn ich sie ja wüsste, wie es angeht, dann würde ich es machen und wäre wahnsinnig reich. Bei Roche haben wir halt jetzt auch die Unsicherheit, wo man, stimmt, jetzt erst aufgekommen ist und in den nächsten Monaten oder Wochen noch könnte sich verstärken. Das ist die Unsicherheit, was die USA betrifft.
Gehen wir noch mal schnell zurück zum Severin Schwan. Severin Schwan ist unter anderem auch bei der Credit Suisse im Verwaltungsrat gesessen. Er hat dort eine ganz wichtige Funktion gehabt. Er war nämlich zuständig gewesen, unter anderem für Personelles. Also die Wahl der Leute da war bei ihm, es war sicher auch beim Rohner und das ist ja mega schief gelaufen, total schief gelaufen. Also jetzt frage ich mich, wieso kann ein Severin Schwan ein Roche so eigentlich in einer tragischen Situation hinterlassen, gleichzeitig im Verwaltungsrat sitzen von einer Bank, von einer der wichtigsten Banken der Schweiz und mithelfen, das Zeug zu begraben. Er ist zwar frühzeitig noch weggehüpft, oder? Wahrscheinlich hat die Basel-Familie gesagt, los, musst jetzt ein bisschen aufpassen, gell? Und das hat er gemacht und ist dann, glaube ich, ein Jahr voraus, oder ich weiß nicht ganz genau, bevor es dann effektiv rauchbar ist worden, dass es nicht mehr gut geht, ist er weg gewesen. Aber die personellen Entscheide sind bei ihm über den Tisch. Kann man sagen, die Manager sind heute einfach ein kleines Problem?
Also das ist alles andere als ein Ruhmensblatt, was in dem Verwaltungsrat von der CS gesessen ist und was die dort gemacht haben. Also das ist wahrscheinlich zu harmlos ausgedrückt. Ja, das ist ein Problem, das ist eine schlimme Geschichte. Das ist jetzt nicht gerade ein Zeichen für höchste Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein von Wirtschaftsführern in der Schweiz, was dort in dem Verwaltungsrat gesessen ist. Und denen ihr Wirken dort. Das gilt selbstverständlich auch für ihn.
Aber die Familie hat den Herrn Schwan immer noch gehalten im Moment, oder? Er darf immer noch mitmachen bei der Roche.
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht im Detail, wie es genau jetzt aussieht bei der Roche.
Kommen wir zum Herrn Trump. Gehen wir von einer Katastrophe zur nächsten. Genau. Also, Sie haben jetzt gesagt, ja, Pharmaaktien vielleicht nicht kaufen, ein bisschen abwarten, ob der Trump gut schläft oder nicht gut schläft. Je nachdem könnte das einen markanten Einfluss haben. Er hat aber vermutlich ein bisschen recht. Oder? Ein Medikament in Amerika ist unglaublich teuer. Und das gleiche Medikament in der Schweiz ist nur teuer. Und dann wieder nochmal das gleiche Medikament völlig an einem anderen Ort ist nochmal viel preiswerter. Die Pharmaindustrie argumentiert mit der Kaufkraft. Also die Schweiz hat eine grosse Kaufkraft. Also eigentlich ist sie so gross, dass man die Medikamente sogar noch teurer machen müsste. Das ist die aktuelle Idee, indem sie Angst haben, Amerika geht runter mit den Preisen. Also die doch die Schweizer ein bisschen blogen, weil wir wollen einfach Ende Jahr gleich viel in der Kasse haben wie vorher. Jetzt, wie ist das so weit gekommen überhaupt, dass in Amerika die Medikamente so gestört teuer sind? Ich glaube, man redet von Faktor 3 zum Teil gegenüber der Schweiz.
Also ein Grund ist, der amerikanische Markt ist einfach wirklich weniger, ist weniger so reguliert wie bei uns. Also das heisst, sie könnten die Preise eher durchsetzen. Man hat auch Zwischenhändler, die extrem viel nochmal draufschlagen. Die Macht von den Konzernen dort zum Preisenverlangen ist einfach sehr viel grösser. Und es ist keiner amerikanischen Regierung bis jetzt gelungen, das einzuschränken. Auch am Herrn Trump in der ersten Amtszeit nicht.
Und warum nicht? Warum nicht? Also es ist ja schon erklecklich, oder? Also ja. Wenn ich sage, das Medikament A kostet in der Schweiz 1'000 Franken und genau das gleiche Medikament kostet in Amerika 3'000 Franken. Ja. Ich verstehe es eigentlich auch nicht.
Ja. Aber es ist natürlich nicht nur in der Schweiz, USA so, sondern es wird in jedem Land werden die Medikamentenpreise ausgehandelt. Also die sind eh schon unterschiedlich. Aber es ist so, die Amerikaner zahlen deutlich, deutlich mehr als alle anderen.
Ist die Gefahr schon vorhanden, dass sich der Trump in diesem Bereich wird durchsetzen wird? Dass er der Pharmaindustrie wirklich sagt, es ist jetzt gut gewesen, ich gebe mir so und so viel Zeit, um die einzelnen Medikamente neu zu preisen. Nachher regulieren wir im Prinzip, wie dass der Zwischenhandel funktioniert. Das scheint ja auch ein Problem zu sein. Das sind zu viele Leute, die zu viele Finger drin haben.
Und zu viel verdienen damit
noch. Ja, genau. Und dass das wirklich wird passieren. Und das würde ja nachher die Bilanz von der Pharmaindustrie in der Schweiz echt verändern.
Also wenn ich jetzt bei einigen anschaue in den USA und auch sonst bei der Pharma, und man kann ja auf den Aktienkurs schauen, da ist die Angst noch verblüffend klein. Also die Erwartung ist, dass es nicht so sicher ist, dass er sich mit dem am Schluss durchsetzt. Ich meine, was er machen will, ist ja einen indirekten Weg. Er will einfach die Zölle erhöhen, auch für Pharmaprodukte. Also nicht direkt auf gesetzlichem Weg da irgendwie in das System eingreifen, sondern einfach sie dazu zwingen, die Preise zu senken. Das hat er ja auch im Brief, den er an all die CEOs, nicht nur übrigens die europäischen, auch die amerikanischen Konzerne geschrieben hat, ich will das da von euch und er will, dass die Firmen Produktion aufbauen in den USA. Was die ja jetzt auch versprechen, mit unglaublich hohen Beträgen, was logischerweise nicht kann einfach so in einer über Nacht oder auch über Wochen schnell entschieden werden, solche Investitionen.
Er will ja, dass mehr produziert wird in Amerika selber. Amerika, einmal so höre ich das, hat eigentlich die Fachkräfte gar nicht, um den schnellen Aufbau auch zu unterstützen. Er kennt auch das duale System nicht, das interessiert auch nicht. Also es sind zwar immer wieder Amerikaner in die Schweiz gekommen, die schauen, wie funktioniert bei uns so eine Lehre, eine Ausbildung. Und nachher der Bildungsweg weiter, vielleicht einen universitären Bildungsweg nach der Lehre, aber zuerst eigentlich im Praktischen. Sondern in Amerika fängt man irgendwann schon an zu jobben, oder? Oder man geht halt an eine Highschool oder an eine Universität später. Es ist ein System, das das gar nicht herbringt, was der Trump will. Und im Bereich IT und IT-Dienstleistung ist Amerika eh schon Weltmarktführer. Also wenn er das will, dann wird er ja eigentlich vielleicht den Leuten, die früher in den Kohlenbergweg geschafft haben, wieder einen Job verschaffen. Aber die haben ja die Ausbildung gar nicht dazu. Ist das ein völliger Fehlentscheid, den er macht?
Also, wir haben es jetzt ja gesehen, hier und da war es, glaube ich, gerade jetzt gestern oder vorgestern, wo auf amerikanischen Druck hin eine grosse Fabrikation bauen wollte. Dann haben sie aber die Leute gar nicht, um die Firma aufzubauen. Dann haben sie die Leute importiert aus Südkorea und die sind jetzt verhaftet worden, weil sie nicht die genügenden Rechte hatten, um in den USA zu sein. Also, das beißt sich gegen, weil sie die Leute nicht sonst haben können. Es war so, dass sie irgendwie Visa, sie haben zwar ein Visa gehabt, aber nicht gerade das Richtige. Das haben eigentlich die Amerikaner und hier und da ja gewusst. Nur, das haben sie irgendwie, also das zeigt das Problem. Ich meine, das Grundproblem ist, dass der Donald Trump alle Güterimporte, das ist noch interessant, er schaut nur auf Güterimporte, eine Art als ein, also vor allem Güter, wenn die USA dort mehr importiert an Güter, als sie exportiert, das schaut er für einen Betrug an am Land, was ökonomisch absurd ist. Und deshalb eben will er dann, dass die Firmen dort das Zeug gerade direkt dort herstellen.
Bei diesen Diskussionen mit der Schweiz, mit unserer Bundesrätin, bin ich eigentlich sehr stolz auf sie, muss ich sagen. Also, ich glaube, 9 Journalisten haben geschrieben, Katastrophen und so weiter, oder Verkauf von der Schweiz, und geht gar nicht. Ich bin aber eigentlich stolz auf die Frau Keller-Sutter, weil sie eigentlich die schweizerischen Grundwerte auch in die Diskussion hineingebracht hat. Und wenn einer sagt, und ich hätte gerne noch 500 Milliarden von dir, einfach so in mein Portemonnaie, zu meiner freien Verfügung, oder auch wenn es nur 100 Milliarden sind, und die Person sagt, nein, wir investieren gerne bei euch, die Pharmaindustrie tut bei euch gerne investieren, ihr seid ein ganz tolles Land, aber ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Und dann kommt eine Frau von der Leyen und sagt, ja, 300 Milliarden können wir liefern und dann tun wir noch 300 Milliarden das noch und so weiter und so fort. Und dann kommt sie heim mit 15% und kommt ein Rückenklopfer über für das. Aber, dass der Schuss noch massiv hinten rausgehen könnte, durch die Unehrlichkeit, die dahinter ist. Man hat ja jetzt schon gehört, durch dass die Digitalsteuern in Europa beleidigt werden. Oder? Also Google soll plötzlich Steuern zahlen und so weiter. Und dann sagt er, ja, nein, das geht schon gar nicht, oder? Dann gelten die 15% nicht mehr. Also, Wie tut die Handelszeitung oder der Chefredakteur von der Handelszeitung eigentlich Frau Keller-Sutter einstufen?
Ja, das kann ich sehr deutlich sagen. Da bin ich genau gleicher Ansicht und das kann ich auch belegen. Ich habe an dem Wochenende, wo das gekommen ist und wo schon die erste Kritik gekommen sind, habe ich genau das auch geschrieben. Ich habe gefunden, also wenn wir können dem Herrn Trump nicht sagen, ja, du hast recht, dass wir etwas exportieren, das eure Konsumenten dort nutzen können, wo wir jetzt gerade etwas Spezielles haben, wie zum Beispiel Uhren oder eben Pharma, die ja gar nicht betroffen ist von diesen Zöllen bis jetzt, dann ist das kein Betrug, erstens. Und zweitens, nein, wir können ihm nicht, wie das die Japaner aus amerikanischer Lesart versprochen haben oder eben die Europäer Hunderte von Milliarden einfach zur freien Verfügung schicken. Das ist ja, was hätte man denn anders sagen sollen? Ja, wir haben euch betrogen und ja, wir schicken euch einen Haufen Geld. Das hätte ich für falsch gefunden. Ich habe es gleich gesehen, habe gefunden, was kritisieren die? Also Oberlehrer, ich meine, gegenüber dem Herrn Trump ist man immer oberlehrerhaft, wenn man ihm nicht einfach zunickt und sagt, du bist grossartig, du hast immer bei allem recht, wie das ja immer mehr auch machen. Oder? Und das sehe ich auch gleich mit den Europäern, übrigens auch mit den Japanern, aber mit den Europäern ist es sehr eindrücklich, wo man sich da einen sogenannten Deal gesichert hat. Dort ist er gefragt worden, Herr Trump zum Beispiel, zu den Milliarden, ich glaube 600 sind es von den Europäern, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben gesagt, was ist eigentlich, wenn jetzt denn, dass die Europäer dir nicht so, wie du das erwartest, zur Verfügung stellen? Er hat gesagt, ja, dann gehen wir wieder auf 35% auf. Hat er am Fernsehen gesagt, CNBC, amerikanisches Wirtschaftsfernsehen. Da wissen wir, wie die Stabilität in diesen Sachen läuft. Und dann kommt dazu genau, was sie gesagt haben, nämlich die ganze Geschichte mit nicht nur Tax auf Tech-Unternehmen, sondern nur schon Regulierung, nur schon AI-Regulierung, hat er einen Tweet aus und gesagt, wenn er dort jetzt nicht etwas macht, dann haue ich wieder Zoll drauf. Also die Geschichte mit den Zöllen, dass man da irgendeinen Deal gemacht hat und das alles perfekt gemacht hat, weil man sich ins Sand geworfen hat, wie das Ursula von der Leyen bildlich gesprochen gemacht hat, oder auch die Japaner, dass das dann reicht, das glaube ich nicht. Und es zeigt sich, dass das auch nicht so ist.
Er hat einen weiteren cleveren Schachzug gemacht mit der Schweiz. Ich bin auch davon ausgegangen, also ich liefere meine Ware nach Amerika und dann geht das dort an die Grenze. Und dort wird Verzollung gemacht. Das bedeutet, ich liefere eigentlich meinem Käufer in Amerika das für 1'000 Franken. Und nachher kommen die 39% obendrauf. Also das wäre immerhin noch 390 Franken, wenn ich das richtig rechne. Und das zahlt dann eigentlich der Käufer.
Ja.
Jetzt plötzlich heisst es, wir wollen Verzollung im Ursprungsland. Also die Amerikaner längen ins Ursprungsland zurück, sprich in die Schweiz, und sagen, wenn das die Schweiz Richtung Amerika verlässt, muss es schon verzollt sein. Und damit sind die Kosten natürlich ganz klar bei den Schweizern. Ist das ein cleverer Schachzug von den Amerikanern?
Ich meine, man muss sehen, am Schluss, das ist eine alte ökonomische Weisheit, wo das genau Kosten, also Zoll oder auch indirekte Steuern draufkommen, spielt keine Rolle. Am Schluss kommt es darauf an, wer sie ganz am Schluss zahlt. Und das hängt von der Machtposition ab. Also auch die Tatsache, aber jetzt die Amerikaner, nehmen wir an, die Amerikaner zahlen die Importeure, die mit importierenden Firmen zahlen die 39%, dann können sie sagen, wenn sie alternative Lieferanten haben, können sie sagen, ja, 39% müssten wir zahlen, aber du Lieferant, muss man es billiger geben, sonst nehme ich es nicht mehr bei dir. Wenn er aber nicht anders kann, der Einkäufer in den USA, weil das Produkt einmalig ist, weil er gar keine Konkurrenz hat, die er es haben kann, oder weil er sogar das Gefühl hat, er kann den Preis bei den Kunden erhöhen, dann wird er es zahlen. Also am Schluss hängt das nicht davon ab, wo genau ein Zoll erhoben wird. Mal abgesehen von dem, dass das eine absurde Geschichte ist. Wir können die Schweiz nicht zwingen, um etwas zu zahlen, um in die USA zu liefern. Das kann nur die Amerikaner für sich selber machen. Aber am Schluss kommt es wirklich auf die Marktposition drauf an, auf Wettbewerbsposition, auf die Möglichkeit, Preise draufzuschlagen, auf die Möglichkeit, vom Lieferanten eine Reduktion zu verlangen. Das sind die Sachen. Und das hängt. Das ist von Produkt zu Produkt verschieden. Also dort, wo es ein sogenanntes Commodity ist, wo es extrem viele Alternativen gibt, dort ist es die Möglichkeit, halt so, dass der Einkäufer in den USA sagt, gibt man es entsprechend billiger, dann zahle ich es. Also dann heisst es faktisch, zahlt das Schweizer Unternehmen, auch wenn abgeliefert wird vom Importeur in den USA.
Ich würde gerne noch schnell auf die metallverarbeitende Industrie eingehen. Mhm. Das ist für die Schweiz relativ wichtig. Also wir bauen sehr tolle Maschinen. Wir können mit Metall umgehen, das ist historisch so, das fällt bei den Uhren an und kommt nachher bei der Schleifmaschine, die mehrere Millionen kostet, hört das auf. Jetzt ist die Problematik aber da, dass der metallverarbeitende Industrie zum Teil schon lange schlecht geht. Mhm. Also, kann man sagen, das Amerika-Debakel ist so wie der Tropfen ins Fass hinein, was zum Überlaufen bringt. Also, dass nicht eigentlich Amerika allein die Schuld ist, sondern dass wir schon lange ein Strukturproblem haben. Mhm. Und das haben wir vor uns hergeschoben. Und jetzt hat der Amerikaner einfach, wenn wir sagen, das Fass auf. Da.
Mhm. Also, das ist ja nicht nur in der Schweiz so, das ist weltweit so. Wir haben eine Überproduktion gehabt, zum Teil auch durch chinesische Importe, nicht nur nach Europa. Und jeder hat dann eine Art Wille, dicht machen für sich, woraus dann der Druck einfach umgeleitet worden ist. Und das sehen wir jetzt auch mit den extrem hohen Zöllen von den Amerikanern. Und die muss man unterscheiden übrigens von den 39%, die sogenannten Reziproken, was ein Joke ist nebenbei. Das sind die sektorspezifischen Zölle. Und die sind ja übrigens auch auf den Europäern auch immer noch.
Das sind Hunderte, oder? Das sind, ja. Ich habe gerade gelesen, vor etwa 14 Tagen sind nochmal 407 Produktgattungen dazugekommen. Ja. Und dort sind dann 50% drauf.
Genau. Ursprünglich war die Idee dort, dass es rein Stahl oder Aluminium ist. Und jetzt sind es auch Produkte, wo Stahl und Aluminium Anteil drin hat. Also die Regulierungen zeigen so ganz nebenbei, der Wahnsinn, den es braucht an Bürokratie, um die Unterscheidungen und die genauen Zahlen dann rauszuschaffen. Und übrigens auch da, die Europäer haben dort keine 15%. Weil das ist eine andere Zollkategorie, dort haben sie die 50 ebenfalls.
Also es ist eine neue Berufsgattung, oder? Ja. Trump-Zollversteher.
Ja, definitiv. Also vor allem die ganzen Berater und Handelsjuristen, denen geht es gut wahrscheinlich.
Was passiert in der Schweiz mit dem Schweizer Franken? Also gegenüber dem Dollar stark, oder? Wir reden von 79 Rappen hoch irgendwann. Mhm. Wir haben vor wenigen Jahren, ich glaube vor etwa zwei, drei Jahren, haben wir noch fast von einem Franken geredet. Wir haben allein in einem Jahr, glaube ich, etwa 10-15% Verlust auf dem Dollar. Also jede Dollaranlage, die ich hatte, die ich gemeint habe, mit 7%, oh, das ist super, oder? Oder 3%, ja, das ist nicht schlecht, ist natürlich bei weitem aufgefressen worden, ja, durch die Destabilisierung des US-Dollars.
Ja, genau.
Geht das noch weiter?
Ja, ich meine, das ist ja die ganze Geschichte in dem Hintergrund. Das Vertrauen in die Amerikaner, in die Institutionen, jetzt ganz spezifisch noch in die Unabhängigkeit von der amerikanischen Notenbank. Das hat insofern Bedeutung, wenn der Präsident kann der Notenbank sagen kann, ich habe das und den Wunsch, dann finanzieren wir es mit einem zusätzlich gedrucktem Geld. Um das geht es letztlich bei Entscheid von einer Notenbank. Man redet dann über Zinsen, aber faktisch ist es Geldversorgung. Dann verliert halt der Wert von der Währung, wenn man es beliebig druckt, halt einfach an Wert. Und das ist die Sorge. Und die Sorge druckt sich sicher aus, auch in dem Dollar. Verlust, wo wirklich in der letzten Zeit gelaufen ist. Und das, wir haben ja immer in der Schweiz von der Frankenaufwertung geredet, aber da in dem letzten halben Jahr ist es ganz eindeutig vom Dollar ausgegangen, weil der Dollar hat auch Wert verloren gegenüber.
Wieso investiert überhaupt noch jemand in den Dollar? Also, ich habe das vorher gesagt, ich habe die Chance, in einem Jahr 10-15% zu verlieren, kaufe irgendein amerikanisches Staatspapier und komme 3-4% übertroffen. Ja, also wie bierweich kann man denn eigentlich sein?
Ja gut, wenn man es weiss voraus, dann hätte es niemand gemacht.
Wobei, das hat man eigentlich gesehen, oder nicht?
Nein, ehrlich gesagt hat man am Anfang gedacht, durch die ganzen Zölle werde ich den Dollar steigen. Das ist effektiv die ökonomische Schätzung.
Ach, okay, also jetzt kurzfristig. Aber ja. Der Dollarzerfall ist ja jetzt langfristig schon, oder?
Ja, das stimmt.
Also ich war an paar Meetings, gewesen, wo der Dani Kalt von der UBS geredet hat. Und der hat schon lange gesagt, der Dollar geht auf 75 Rappen. Ja. Das schon lang. Und ich hätte nicht recht bekommen. Der Dollar ist wieder angestiegen denn damals. Also das ist viele, viele Jahre her. Und jetzt muss man ihm eigentlich auf die Schulter klopfen und sagen, Dani, du hast recht.
Ja. Man muss es ja auch noch mit der Preisentwicklung querschalten. Und die Preisentwicklung also die Inflation ist in den USA, nicht nur in den USA, auch in Europa, sehr, sehr viel höher gewesen, als zum Beispiel in der Schweiz. Das ist eigentlich ein klassisches Entwicklung, aber das hat sich auch in den letzten Jahren
wieder... Das war überall weltweit so, gewesen, oder? Wir hatten 10-12% Inflation.
Ja,
oder?
Ja, also gegen die 10, genau. Ich weiss jetzt nicht, vielleicht gibt es auch noch 12%.
Ich glaube, Europa hat ja Länder gehabt, wo über 10%
ja,
sind.
Genau, das ist so. Also wenn man einzelne Länder schaut, dann gibt es krasser. Ich habe jetzt den Schnitt mehr im Kopf gehabt.
Also mit mir Schweizer ist schon die Guten von den Schlechten, oder?
Ja, das kann man glaub, so sagen. Ich meine, jetzt haben wir ja praktisch null. Und die anderen haben immer noch höher als die offiziell anerkannten 2%, die zum Beispiel die Amerikaner als in der Notenbank haben oder die EZB, also die Europäische Zentralbank in Europa. Wie es weitergeht mit Dollar, die Frage habe ich noch nicht beantwortet. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Unsicherheit spricht nicht für das Vertrauen in Dollar. Die andere Frage, die ich auch noch nicht beantwortet habe, warum macht man es denn? Ich glaube, man kann nicht genügend deutlich machen, wie wichtig der Dollar, welche Rolle der hat in der ganzen Weltmärkte. Das ist die Hauptreservewährung von der Notenbanken. Es ist die Währung, wo praktisch der ganze Welthandel darüber abläuft, selbst wenn die USA gar nicht direkt betroffen ist. Und das Zweite ist der amerikanische Kapitalmarkt. Das gilt für die Anleihen und das gilt für die Aktienmärkte. Hat den allergrössten Anteil an den Kapitalmärkten.
Und warum ändert man das nicht? Wieso sagt ein Araber nicht, ich liefere dir Öl für Schweizer Franken?
Also meine Schweiz, also einerseits haben wir ja, also das ist ein Grund natürlich für die Aufwertung vom Franken, wo wie gesagt, der ist jetzt im letzten halben Jahr im Vergleich zu der Entwicklung beim Dollar nicht so massiv gewesen, außer eben gegenüber dem Dollar. Aber das wandelt nicht so schnell. Das Vertrauen in den amerikanischen Markt geht nicht über Nacht zusammen. Die Abhängigkeit vom Dollar als Weltwährung ändert sich nicht über Nacht. Da gibt es eine riesige Debatte bei den Ökonomen und Ökonominnen und bei den internationalen Organisationen, ob das jetzt könnte sich ändern. Und die jüngste Entwicklung spricht dafür, aber man muss vorsichtig sein mit kurzfristigen Entwicklungen als Einschätzung für das, was ganz generell läuft. Man muss auch sagen, dass der Dollar, auch wenn er oben runtergekommen ist, relativ noch hoch bewertet war. Also wenn man es mit Kaufkraftparitäten vergleicht. Vor einem halben Jahr. Also das ist mit dem Grund.
In Ihrem Leben, wie hat sich der Dollar verändert? Irgendwie von 4 Franken auf 70 Rappen?
Ja, logisch, oder? Klar. Absolut. Der ist massiv runtergekommen. Aber eben, das war nicht Kaufkraftbereinigung. Genau. Aber das ist so. Der ist total...
Also ich gehe jetzt wieder zu meiner Grossmutter.
Das gilt ja beim Euro.
Wenn meine Grossmutter Dollar gehalten hätte, dann hätte sie heute noch 20% von dem, was sie mal hatte. Ja. Aber das ist doch, wieso vertraut man dem überhaupt noch? Also ich würde jetzt einfach nichts mehr machen in diesem Dollar. Einfach Finger weg davon, oder?
Ja, was macht man sonst?
Die Schweizer Franken ist ja stabil und ist ja wunderbar, oder?
Machen ja die Leute auch.
Oder Bitcoin.
Ist wertvoll.
Bitcoin.
Ja, Bitcoin hat immer wieder massive Einbrüche gehabt dazwischen.
Aber jetzt ist es nicht schlecht, oder?
Ja, jetzt ist er gerade wieder ziemlich hoch. Also die Anlage, die wahrscheinlich im Moment die Weltanlage der Wahl ist, ist das Gold, oder? Gold ist massiv gestiegen. Parallel eigentlich zu dem Vertrauensverlust in Dollar. Was allerdings auch ein bisschen eine innere Logik hat, weil der Dollar, man schaut ja meistens die Unzen in Dollar an und ja, wenn der Dollar weniger wert ist, zeigt sich es halt immer einen höheren Goldpreis auch dort. Aber wir haben es auch gegenüber Schweizer Franken.
Okay, also ich werde sicher den Dollar meiden. Noch zum Bitcoin, das ist ganz interessant. Wenn Sie im Jahr 2010 36 Euro investiert hätten in Bitcoins, das hat 160 Bitcoins gegeben, dann wären sie Ende 2024 hätten sie ein Vermögen gehabt von 7 Millionen.
Ja, ich muss es auch sagen, das ist eine Erinnerung von mir selber. Ich bin mal irgendwann, ich kann mich bis heute daran erinnern, irgendwie, glaube 2013 oder so auf dem Sofa gesessen und habe den Bitcoin-Preis angeschaut. Oh, der ist schon recht gestiegen. Nie nicht gesehen im Vergleich zu heute. Und man dachte, ich sollte mal kaufen. Irgendwie einen oder zwei. Was ich damals noch locker hätte können, ich wäre reich geworden. Aber ich habe es nicht gemacht.
Ich habe es auch nicht gemacht. Und zwar, ich kann Ihnen sagen, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich der Menschheit eigentlich nicht traue. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass die Nationalbanken, sobald der Bitcoin eine gewisse Position erreicht, dass sie das werden bekämpfen. Dass es sogar vielleicht in den Nationalstaaten unter Strafe gestellt wird. Oder? Dass man sagt, das Halten von Bitcoin ist strafbar. Verhindern kann man es ja nicht, das ganze Netzwerk. Das ist jetzt einfach da. Da kann weder die Amerikaner noch irgendjemand verbieten. Aber man kann natürlich sagen, wenn du Bitcoin haltest, tun wir dich bestrafen. Das wäre möglich gewesen. Und das habe ich eigentlich gedacht, das passiert, ist aber nicht passiert.
Gut, es ist ein bisschen in die Richtung gegangen mit diesen Plänen von Facebook damals, also nach einer Meta, die eine eigene Währung hat wollen machen, wo mal übrigens Diem geheissen hat, also wie ich. Die ist dann am Schluss unter dem Druck von der Notenbanken hat man die nicht lanciert. Aber jetzt sieht es ja umgekehrt aus. Die amerikanische Regierung, die Familie Trump, nicht nur die Regierung als Regierung, sondern Familie Trump setzt auf Digitalwährungen und profitiert massiv. Direkt davon.
Produziert eigentlich, oder?
Ja,
genau. American Bitcoin,
genau, wenn ich heisst. Genau, ja, genau. Und eigene Token und Fonds, die die drin haben, die dann noch höher bewertet sind, als was sie schon drin haben. Also das ist eine rechte Rallye, die dort läuft. Und ich glaube auch bubblemässig unterwegs.
Amerika ist ja nicht nur New York oder Washington, sondern das ist auch der mittlere Westen, wo irgendwelche Farmer leben. Was denken sie, was denken die über Trump und über die Regierung? Wenn die auf einem Traktor sitzen, 15 Stunden arbeiten am Tag und müssen zuschauen, was der für Schindluder betreibt. Ja.
Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass wir in Europa die Lage in den USA tendenziell falsch einschätzen. Ich glaube, er ist nicht so unbeliebt, wie er es bei uns ist. Ich glaube, die Amerikaner, also ich schaue relativ intensiv, wie er auftritt in seinem eigenen, wie heißt es, True Social, da sein Twitter, wenn man so will, oder auch seine Auftritte. Ich glaube, für die Amerikaner ist es sehr wichtig, wie jemand auftritt. Und das macht er, muss man einfach sagen, relativ raffiniert. Er kommt ja immer und sagt immer, ich habe jetzt wieder das rausgeholt für euch, jetzt mache ich wieder das für euch. Er verkauft sich die ganze Zeit als der Mann vom Volk, der alles für sie macht. Und die Zölle, der wird jetzt da die Arbeitsplätze schützen. Und sehen wir, es gibt ja gar keine Inflation bis jetzt. Und ich glaube, bis jetzt kommt das relativ gut an. Interessanterweise, es gibt jemanden, der eine Studie gemacht hat, ein Schweizer Ökonom, David Thorn, mit Amerikanischen zusammen, zu der ersten Amtszeit. Und dort hat man auch untersucht, wie reagieren eigentlich die Leute, die negativ betroffen waren, also die Arbeitsplätze verloren haben, durch Gegenmassnahmen von anderen Ländern auf die Zölle von der USA oder überhaupt negativ betroffen waren von den Massnahmen von Trump. Und interessanterweise haben die nicht gedacht, okay, der Trump, den wollen wir nie mehr, sondern sie haben gefunden, das ist richtig, weil das müssen wir in Kauf nehmen, wir sind ja in einem Wirtschaftskrieg. Und darum, das finde ich, da frage ich mich schon, wie sich das entwickelt, weil wenn man schaut, wer die Länder sind, die am meisten unter Druck kommen vom Donald Trump, dann sind es eigentlich die bisherigen Verbündeten. Das passt weniger noch zu der ersten Amtszeit, wo er schon sehr viel deutlicher gegen die Chinesen sich gerichtet hat.
Markus Diem Meier, sage ich jetzt. Ich darf einfach Meier noch bringen. Jetzt. Ja, wenn absolut. Ich weiss, dass sie mal Meier geheissen
haben. Ja, ich heisse auch so.
ich hoffe, wir können in einem Jahr uns wieder unterhalten. Und dann hoffe ich, dass die Vorzeichen doch ein bisschen sympathischer sind, als sie heute sind.
Das hoffe ich auch. Und gern, ja. Klar. Spannend gewesen.
Und dass wir sie weiterhin als Chefredakteur dürfen oder der Adelsseite bei uns.
Genau.
Alles Gute, herzlichen Dank. Merci vielmals.
Danke. Ich danke auch.
Aktiv Radio Interview.